Liebe Freunde, ein deutscher Bischof, der fliegt zum ersten Mal nach Amerika und vor der Abreise, da warnen ihn seine Freunde vor den amerikanischen Journalisten und sagen, also vor denen musst du dich in Acht nehmen, die quetschen dich aus und die drehen dir das Wort im Munde rum. Am besten, du stellst dich möglichst naiv und sagst möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen in New York ankommt, passiert genau das, was die Freunde ihm gesagt haben. Die Reporter stürzen sich auf ihn drauf, stellen dem alle möglichen Fragen. Zum Beispiel fragt ihn einer, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In dem Moment fällt dem Bischof die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt also sein harmlosestes Gesicht auf und fragt zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht in der Abendausgabe der New Yorker Zeitung, erste Frage des deutschen Bischofs bei Betreten des Flughafens, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte diese Frage tatsächlich wirklich so gestellt. Aber so in der Zeitung aus dem Zusammenhang gerissen, ergab das über den ja ein ganz falsches Bild. Und so muss man auch aufpassen, wenn man aus der Bibel einzelne Wörter und Verse herausnimmt und Sätze, ohne den Zusammenhang zu beachten. Das kann auch ein ganz falsches Bild ergeben. Zum Beispiel, wir haben jetzt eben ein Lied gesungen. Keinem von uns ist Gott fern. Das ist ein Satz aus der Bibel. Und der Wolfgang, der hat ein paar Strophen dazu gedichtet, geschrieben und hat das interpretiert und erklärt, damit wir wissen, was damit gemeint ist. Aber, also wie gesagt, das ist ein Satz aus der Bibel, den hat der Apostel Paulus mal gesagt. Steht in der Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27. Der Satz ist goldrichtig. Aber so für sich alleine genommen, kann man den auch ganz falsch verstehen. Ich meine, so für sich genommen ist das ja eine ziemlich schwammige Aussage. Und um das zu unterschreiben, muss man nicht unbedingt ein Christ sein. Keinem von uns ist Gott fern. Das kann jeder irgendwie religiös eingestellte Mensch unterschreiben, jeder Esoteriker, jeder New Age-Anhänger, jeder, der irgendwas so ein bisschen von Spiritualität hält. Ich kann das Wort Spiritualität immer nicht richtig aussprechen. Da ist meine Gusche nicht breit genug. Das muss ich noch mal mehr vorm Spiegel üben. Also, wisst ihr, was das heißt, Spiritualität? Ne, das heißt weiter gar nicht als Frömmigkeit. Ist nur ein anderer Ausdruck für das gute alte deutsche Wort Frömmigkeit. Also wenn du irgendwo sagst, ich gehöre zu den Frommen und will fromm leben, ne, da bist du ja der Depp der Nation, da lachen sie ja alle über dich. Aber wenn du sagst, ich bin ein spirituell eingestellter Mensch, oh, da bewundern die dich alle. Also wie gesagt, solche Typen, die so eine schwebende geistliche Einstellung haben, ja, die könnten diesen Satz auch unterschreiben. Keinem von uns ist Gott fern. So nach dem Motto, Gott ist überall. Der steckt im Atomkern und der steckt im Apfelkern. Also in der Natur und auch im Kern des Menschen, also in meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber Gott ist keine Person. Aber so allgemein redet der Paulus von Gott nicht. Sondern wenn der von Gott redet, redet er von einer Person, nämlich von dem Sohn Gottes, von Jesus. Der ist sein Thema. Jesus, das ist der springende Punkt am christlichen Glauben. Das ist der Punkt, wo Gott den Menschen nahegekommen ist. In Jesus hat Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht und ist Mensch geworden. Und seitdem muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden. Sonst redet er am Thema vorbei. Und deswegen reden zum Beispiel die Moslems, wenn sie von Gott reden, am Thema vorbei. Weil die ja ablehnen, dass Jesus der Sohn Gottes gewesen ist. Und hier steht in der Bibel drin, wer das ablehnt, dass Jesus der Sohn Gottes war, das ist der Antichrist. Und deswegen ist ja der Islam eine antichristliche Religion. Und in der Bibel steht ja noch drin, wer Jesus nicht bekennt, der ist nicht Gott. Der ist nicht von Gott. Und da nützt es auch nichts, wenn man sich auf eine Vaterschaft von Abraham beruft. Das haben die Juden schon mal versucht, Jesus gegenüber. Und da hat er gesagt, das nützt euch gar nichts, wenn Abraham euer Vater war. Der kann aus Steinen sich Kinder erwecken. Sondern es geht darum, ob ein Mensch an Jesus glaubt. Und dann kommt er zu Gott. Das mal nur nebenbei. Ich möchte heute über diesen Satz reden, keinem von uns ist Gott fern. Und damit das nicht daneben geht, will ich euch jetzt über den Zusammenhang informieren. Also ich habe schon erwähnt, diesen Satz hat der Apostel Paulus gesagt. Das ist der Mann, der das Christentum nach Europa gebracht hat. Und als der im damaligen Zentrum Europas, in der Hauptstadt, in Athen gepredigt hat, da hat er diesen Satz gesagt: Keinem von uns ist Gott fern. Jetzt muss ich euch zunächst mal ein bisschen informieren über die Situation im damaligen Athen. Während unsere Vorfahren, die ollen Germanen, noch in Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren gesammelt haben und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die ollen Griechen schon eine lange und glanzvolle Geschichte hinter sich. Es hat wohl selten auf dieser Erde einen Platz gegeben, wo so viele Geisteshelden und Spitzenreiter auf einem Haufen zusammen gewesen sind, wie in dieser Stadt Athen. Selten sind so viele Denker und Dichter zusammen gewesen, selten sind mit einer Stadt so viele berühmte Namen in Verbindung gekommen, wie zum Beispiel Sophokles und Homer und Plato und Aristoteles, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Selbst wenn ihr diese Namen nie gehört habt, wenn ihr eine x-beliebige Tageszeitung aufschlagt, da könnt ihr sehen, dass fast alle Begriffe unseres modernen Lebens, von A bis Z, von Atom bis Zoologie, die kommen alle aus der griechischen Sprache. Physik, Politik, Mathematik, Demokratie und so weiter und so fort. Aber die Griechen, das waren nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auch auf anderen Gebieten. Die haben ja die Olympiade erfunden und die klassische Kunst. In Athen, da steht zum Beispiel der berühmte Parthenon-Tempel mit 98 schlanken Marmorsäulen. Also im Vergleich zu diesem Bauwerk, da ist dieses Sälchen hier eine bescheidene Gartenlaube. In Athen ist jeder Balkon, jeder Türgriff ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Denker und der Dichter, da will der Paulus seine Botschaft von Jesus bringen. Zunächst unternimmt er einen Spaziergang durch die Stadt. Und je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da stand bei denen so ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, traf man auf so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden, fein polierten Hintern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Und den Paulus machte das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben ohne oder sogar unten ohne waren, war ja Kunst. Und da darf man ja nichts dagegen sagen. Nein, der Paulus wurde nervös, weil er nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen so primitiv sein können, wie die als kluge und tüchtige Menschen an Götter glauben können, die sie sich im eigenen Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Na, solche Primitivlinge gibt es ja heute auch immer noch in Massen. Zum Beispiel die, die sich an ihren preisgünstig gekauften Zweitwagen so vierblättriges Kleeblatt vorne dran kleben, weil sie denken, das schützt vor Unfall und Gefahr. Oder wenn sie einer höheren Gehaltsstufe anhören, an ihren Mercedes vorne dran so ein silbernes Hufeisen schrauben. Ja, bei denen muss ja eine Schraube locker sein. Auch 200 PS unter der Motorhaube können eine gewisse Leere unter der Mütze nicht ersetzen. Und der Hubraum des Autos sollte den des Gehirns nie übersteigen. Es ist ja nicht zu fassen, was sich in unserem aufgeklärten 21. Jahrhundert moderne Menschen an primitivsten abergläubischen Vorstellungen leisten. Die größten Geisteshelden unserer Nation, die im Fernsehen auftreten, vertreten abergläubische Ansichten, dass man sich an den Kopf greift. Also, das weiß ich auch, dass es Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Aber ob das Unglück bringt, hängt doch davon ab, ob man ein Mensch oder eine Maus ist. Und das Traurige ist doch, dass heutzutage viele erwachsene Menschen sich so eine Mäusegesinnung zugelegt haben. Dass sie Angst haben vor irgendwelchen Dingen, zum Beispiel Angst haben vor der 13. Freitag, 13. Oktober. Ich bin neulich mit der deutschen Lufthansa geflogen. Ich meine, ein Flugzeug ist für mich eins der technisch wunderbarsten Werke, die sich der menschliche Geist ausgedacht hat. Dass da so eine Riesenkiste mit Hunderten von Menschen in der Luft rumfliegt, also ich finde das ja fantastisch. Aber die das gebaut haben und die da mitfliegen, die leben geistig noch im Mittelalter oder sonst wo. Also ich komme da rein, ich hatte Sitz 14, also Reihe 14. Komm rein, 9, 10, 11, 12, 14. Ich dachte, Moment, habe ich mich verzählt, nochmal zurück. 9, 10, 11, 12, 14. Die haben bei der deutschen Lufthansa keine Reihe 13. Das heißt, die haben eine Reihe 13, aber die nennen die 14. Dabei, ich habe noch nie erlebt, dass bei einem Unfall da die Türklappe aufgeht und eine Reihe 13 rausfliegt. So, wenn da was schief geht, dann kippt die ganze Kiste in den Ozean. Aberglaube ist unlogisch. Das sieht man auch bei den Leuten mit der 13. Also vor der 13 fürchten sie sich, aber die gleichen Leute beim 13. Monatsgehalt, da halten sie noch die Hand hin. Also, ich habe ja jetzt gelesen, das hat ja jetzt schon gar schon auf das Tierreich übergegriffen. Ich habe jetzt gelesen von einer Kuh, die ist wegen Aberglaube gestorben. Ja, die wollte nur noch 4-blättrige Kleeblätter fressen. Und da ist er eben verhungert. Blöde Kuh. Ich sage, es ist nicht zu fassen, was heute sich Menschen an abergläubischen Vorstellungen leisten. Ich habe das jetzt ein bisschen so karikiert, weil man sich über den Teufel auch mal ein bisschen lustig machen kann. Aber im Grunde genommen steckt da ja eine ganz ernsthafte Sache dahinter. Denn hinter allem, was mit Aberglaube zu tun hat und mit Okkultismus und so, da steckt ja der Teufel, der Gegenspieler Gottes. Und es ist völlig egal, ob du dich jetzt als Spaß oder als Ernst mit solchen Dingen beschäftigst und dich mit sowas einlässt. Der Teufel versteht keinen Spaß. Und der nimmt das blutig ernst. Und wenn du dich mit irgendwelchen abergläubischen Dingen einlässt und vielleicht so ein Talisman in der Tasche hast oder irgendeinen Stein, den du reibst, wenn es dir schlecht geht und was es da alles gibt, dann kommst du unter den Einfluss des Teufels. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ein Soldat an der Grenze steht und die Grenze bewachen muss und er geht rüber über die Grenze ins Nachbarland und wird dort erwischt, da kann der nicht sagen, oh, ich war bloß mal als Spaß hier, ich wollte mal gucken, ob die Schneeglöckchen bei euch schon rausgucken. Nee. Wenn der auf dem Gebiet eines anderen Staates erwischt wird, kommt er unter die Gerichtsbarkeit dieses anderen Staates. Und wenn du als ein Kind Gottes dich auf das Gebiet des Teufels begibst, indem du solche Dinge mitmachst wie Gläserrücken und Kaffeesatz lesen und pendeln, was nur heutzutage alles schon Pausenbeschäftigung und Spaß bei jeder Party ist, wenn du bei sowas mitmachst, selbst im Spaß, ändert das nichts daran, dass du genau unter den Einfluss des Teufels kommst. Und ich habe jetzt noch ein paar harmlose Dinge genannt. Das gibt ja Leute, die viel weiter gehen, die sich mit ihrem eigenen Blut dem Teufel verschreiben und sowas. Ich will dir nur sagen, wenn du in irgendeiner Weise mit solchen Dingen zu tun gehabt hast in deinem Leben, dann geh heute Abend noch zu einem Seelsorger, es sind genug hier in diesem Raum, und lass dich freisprechen. Jesus ist der Einzige, der dich aus deiner Satanskliege und deiner Satansbindung rausholen kann. Der Paulus ist entsetzt über dieses primitive Denken dieser hochgebildeten Menschen, die da in so einer abergläubischen Weltanschauung leben. Das waren ja alles kluge Leute, die wussten sagenhaft viel. Manche von denen haben gedacht, sie wissen alles. Nur einer von denen hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Nur das war der Weiseste von allen, das war der weise Sokrates. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, der weiß ja immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die waren so von der superschlauen Sorte. Aber gerade das eine, worauf es ankommt im Leben, das Wichtigste, das wissen die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht und beten zu versteinerten Marmorgötzen. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten tote Materie an. Und das nervt den Paulus. Und was ihn jetzt am meisten nervt, ist Folgendes. Bei seinem Spaziergang, da stößt er auf so ein Podest in der Stadt. Und das ist oben ohne. Da steht gar keiner drauf. Bloß so ein leerer Sockel. Aber an dem Sockel steht unten dran, für den unbekannten Gott. Und da haut es bei dem Paulus die Sicherung durch. Also ihr müsst euch mal vorstellen, diese gebildeten Griechen, die hatten damals in dem kleinen Stadtstaat Athen, hatten die 3000 Götter. Also, das ist noch gar nichts gegen die Hindus. Die Hindus, die haben in ihrer Religion, die haben nicht 3000 Götter und die haben auch nicht 30.000 und auch nicht 300.000, sondern die Hindus, die haben 330 Millionen Götter. Als ich das mal in so einem Vortrag gesagt habe, da stand ein Mann auf und ging unter Protest raus. Und ich sah, dass die Mitarbeiter an der Türe mit dem redeten. Da habe ich ihm da gesagt, was war denn los, warum ist denn der abgehauen? Ja, da hat er gesagt, bis dahin hätte er mir zuhören können, aber als ich mit meinen Übertreibungen angefangen hätte, da hätte es ihm gereicht. Leute, das sind doch keine Übertreibungen. Das kannst du in jedem religionswissenschaftlichen Lehrbuch nachlesen, dass die hinduistische Religion 330 Millionen Götter hat. Der ganze Wahnsinn dieser heidnischen Religion wird ja schon an dieser einen Zahl deutlich. Als der erste Hindu-Tempel gegründet worden ist in Deutschland vor ein paar Jahren, in Westfalen, da ist er 200 Göttern gewidmet worden. 200 ist ja für den Anfang auch schon ganz schön. Damals in Athen, da hatten sie also 3000 Götter in ihrem kleinen Stadtstaat. Die hatten einen für den Krieg, die hatten einen Gott für die Liebe, die hatten auch einen Spezialgott für die Liebe, für die Diebe. Der Gott für die Diebe, das war gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Das war ja nur eine praktische Kombination. Also wenn man heute durch unsere Städte geht, denkt man ja, diese Götterkombination ist immer noch zugange. In Athen hatten die aus lauter Angst bei diesen vielen Göttern vielleicht einen vergessen oder übersehen zu haben, ein Postament in der Stadt aufgestellt, dem unbekannten Gott. Sozusagen für alle Fälle. Man kann ja nicht wissen, vielleicht gibt es doch noch einen. Ja, Freunde, tatsächlich, es gibt noch einen. Was heißt hier noch? Es gibt überhaupt nur einen wahren, lebendigen Gott und das ist der, von dem die Bibel berichtet. Und das ist nicht derselbe wie der Allah der Moslems und wie der Buddha der Buddhisten und wie der Manitou der Indianer. Und das ist nicht einer von diesen breitärschigen und vielbusigen und vielarmigen Göttergestalten aus Gold und Stein und Glas und Holz und was es alles gibt. Sondern das ist der unsichtbare Gott, von dem die Bibel sagt, noch niemals hat irgendjemand Gott gesehen. Und dieser unsichtbare Gott, der ist eines Tages aus seiner Unsichtbarkeit rausgetreten und hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, Jesus, damit wir an Jesus ablesen können, wie Gott ist. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr mich anguckt, da wisst ihr, wer Gott ist. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Der, Jesus, der am Kreuz gehangen hat, der Geschundene, der Verspottete, der Gekreuzigte, der Zusammengeschlagene, das ist der eine wahre Gott, der rettet. Der Paulus kennt den, aber die Athener kennen den nicht. Und deshalb tun dem Paulus die Athener leid. So wie mir jeder leid tut von euch, der als Ungläubiger und Atheist lebt. Was nützt euch denn alle eure Bildung und alles euer Können, wenn ihr Gott nicht kennt? Was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis, nämlich die Gotteserkenntnis, fehlt? Also Bildung und Wissenschaft in allen Ehren, ich sage da kein Wort dagegen. Ich bin selber ein sogenannter gebildeter Mensch. Ich bin auch mit Leib und Seele Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, Gott kennt mich. Und der sorgt für mich und kümmert sich um mich und liebt mich. Und er führt mich durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens. Das Entscheidende an meinem Leben ist doch nicht, dass ich früher mal eine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass mein Name in das Buch des Lebens eingeschrieben ist, mit dem Blut von Jesus Christus. Das Blut von Jesus Christus bringt uns rein in den Himmel. So steht es in der Bibel. Das Entscheidende ist, dass ich etwas erfahren habe, was mir keine Religion und keine Philosophie und keine Bildung und keine Wissenschaft vermitteln kann. Nämlich Vergebung meiner Sünden, eine Hoffnung über den Tod hinaus, ewiges Leben, Friede mit Gott. Freunde, alles Wissen der Welt ist nichts gegen das Wissen, Gott ist da und Gott ist für mich da. Und er sorgt für mich. Und das will Paulus den Athenern sagen. Die Athener brauchten damals keine neuen Lebensweisheiten, davon hatten die genug. Die brauchten eine Lebenshilfe. Die brauchten nicht einen neuen philosophischen Entwurf von philosophischen Ideen, hatten die genug. Nein, die brauchten die Botschaft von der Liebe Gottes. Und diese Botschaft will Paulus den Athenern sagen. Und deswegen geht er dorthin, wo er die meisten von denen antrifft, in aller Öffentlichkeit. Er geht auf den Marktplatz, wo da viele rumlaufen. Das war eigenartig in Athen. Auf dem Marktplatz wimmelte es nicht nur von irgendwelchen Kunden, die was einkaufen, sondern dort marschierten auch die Professoren von der Universität mit ihren Schülern hin und her, so zwischen den Apfelsinenkisten und Kohlrabis und so, und führten da ihre philosophischen Gespräche. Ist ja nicht schlecht, wenn die Philosophie so einen engen Kontakt zur Marktwirtschaft hat. Der Paulus sieht nicht nur, was dort auf dem Markt der Möglichkeiten alles angeboten wird, sondern er fängt jetzt an, diesen Menschen die einzige Möglichkeit zu erzählen, wie man zu Gott kommen kann. Er diskutiert mit den Athenern, aber die machen sich über ihn bloß lustig, die nehmen den gar nicht für voll. Die bezeichnen ihn als einen Schwätzer, eine Saatkrähe, kleinen Spatz. Na, ihr wisst doch, die Spatzen, die Ferkel, die picken aus den Pferdeäppeln auf der Straße die Körner raus. Und so einer bist du, sagen die zum Paulus. Du rennst hier in der Stadt rum und willst ein paar Weisheitskörner aufschnappen. Andere sagten, was, dieser jüdische Zwerg, will der uns vielleicht hier neue Götter verkündigen? Das war ein Vorwurf, der war lebensgefährlich. Der Sokrates ist deswegen getötet worden. Also aus der Diskussion über geistliche Fragen wird auf einmal eine äußerst ernsthafte Geschichte. Auf einmal steht der Paulus als eine Art Staatsfeind da, so wie es uns früher zur DDR-Zeit gegangen ist, wenn wir Jesus verkündigt haben und auf einmal wurden wir zum Staatsfeind abgestempelt. Der Paulus wird verhaftet, das heißt, verhaftet ist ein bisschen stark ausgedrückt. Die Athener waren ja höfliche Menschen, haben eine Vorladung geschickt. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gern, worum es sich handelt. Der Paulus muss auf dem Areopag erscheinen und sich da verantworten. Den Areopag darfst du nicht verwechseln mit dem Hyde Park. Der Hyde Park ist eine Ecke in London, da kann jeder reden, was er will. Und der Areopag, das war eine Stelle, da saßen welche, die bestimmten, was jeder reden und denken durfte im Land. Also das war so eine Art oberste Zensurbehörde, die entschieden hat, was gedacht und gelehrt und geglaubt werden durfte. Also so eine Art Stasi der Antike, müsst ihr euch vorstellen. So, und vor diesem Gremium hat der Paulus wegen seiner öffentlichen Marktpredigt sich zu verantworten. Er fängt seine Verteidigungsrede an, indem er erstmal den Athenern ein Kompliment macht. Und sagt, ihr Männer von Athen, ich habe es sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Na, da reiben sich die Athener natürlich geschmeichelt die Bäuche. Das hört man ja gern, wenn einem gesagt wird, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz, da geht Paulus zum Angriff über. Und er fährt fort und sagt, ich bin herumspaziert, ich habe eure Heiligtümer besichtigt. Da fand ich doch einen Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. So weit, so gut. Das wussten sie alles. Aber jetzt packt der Paulus den Stier bei den Hörnern. Jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Und jetzt sagt er, diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und den will ich euch jetzt mal bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die ein Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gerne. Wenn ihnen da so hergelaufener Straßenprediger, kleiner Jude, Unwissenheit bescheinigt, außerdem noch in der wichtigsten Frage des Lebens. Und bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben und die Kinnlade wieder hochgeklappt ist, da bezeugt Paulus von diesem Gott viererlei. Und sagt, also hört zu, erstens, Gott ist der Schöpfer. Gott ist nicht der erste Anstoß. Da ist kein Prinzip, wie die Philosophen das meinen. Und die Welt ist nicht das Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Griechen in ihrer Religion so ausgedacht hatten. Die Welt ist auch kein Zufallsprodukt einer sich ständig bewegenden und erneuernden Materie, wie sich das der Materialisten denken und wie uns das der Hamburger Spiegel nur jedes Jahr treu und brav wieder einreden will. Sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit geht alles los. Und von diesem einen Gott, der alles geschaffen hat, da schließt jetzt Paulus weiter auf die Einheit des ganzen Menschengeschlechts und sagt, alle Völker der Menschen, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Und da geht den Athenern der Hut hoch. Ihr müsst wissen, die Griechen, das waren äußerst arrogante Snobs. Also die hielten sich selber für so eine Art Herrenrasse, Herrenvolk. Und alles, was nicht Grieche war, das nannten die verächtlich Barbaren. Also ungefähr so eine ähnliche idiotische Einstellung, wie heute manche in Deutschland haben. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und was nicht Deutsch ist, das gehört eben abgefackelt. So, und jetzt kommt da einer daher, außerdem noch ein Jude, also ein Barbar, und der behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig, alle hätten das gleiche Blut, alle wären Brüder. Freunde, wenn die Athener damals auf diese Botschaft von Paulus gehört hätten, wenn Europa damals diese Botschaft aufgenommen hätte, da hätte es diese ganzen vielen Kriege unserer Geschichte nicht gegeben. Da wären Hektoliter von Menschenblut nicht geflossen. Und heute ist diese Botschaft der Bibel ja aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Fragen des Überlebens der Menschheit geworden. Und bei uns in Deutschland laufen Leute rum, die der Meinung sind, dass Ausländer deshalb, eben weil sie Ausländer sind und eine andere Nase haben und eine andere Religion und eine andere Kultur, dass die abgefackelt gehören. Und da brennen Asylantenheime, weil es eben Leute gibt, die der Meinung sind, solche Menschen müssen vom Erdboden verschwinden. Das ist doch nicht nur eine politische Katastrophe. Das ist ja auch ein Angriff gegen das Wort Gottes. Alle Menschen sind von einem Blut. Und deshalb ist nämlich Neonazismus und Ausländerhass in der Wurzel nur dadurch zu bekämpfen, dass solche Menschen, die so eine kaputte Ideologie haben, dass sie sich bekehren, Christen werden, Gott glauben, das glauben, was Gott sagt. Alle Menschen sind von einem Blut. Freunde, es wird Zeit für uns alle, für Faschisten und Christen, dass wir dem Wort Gottes endlich glauben. Alle Menschen sind von einem Blut. In dieser Botschaft liegt die Möglichkeit der Rettung dieser Welt. Hier liegt der Weg zum Frieden mit den Menschen untereinander. Und außerdem geht es auch hier um deinen persönlichen Frieden. Dazu lebst du nämlich, damit du Gott findest. Das ist das Zweite, was der Paulus hier sagt, Vers 27. Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Verstehst du, du bist von Gott geschaffen, um Gott zu suchen. Jeder Mensch, vor allem jeder junge Mensch, fragt sich doch irgendwann mal im Leben, na wozu bin ich eigentlich da? Was ist denn der Sinn? Bitte, hier steht es in der Bibel, schwarz auf weiß kannst du es lesen. Du bist da, um Gott zu suchen. Und schwarz auf weiß hat Gott in der Bibel uns gegeben und hat gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Gott spielt mit uns nicht blinde Kuh. Und er lässt uns nicht im Unklaren, ob es ihn gibt und wenn ja, wie man ihn finden kann. Gott lässt sich finden von jedem, denn, und jetzt kommt der Satz, von dem ich ausgegangen bin, denn, sagt Paulus, keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf unsere Erde gesetzt hat, da kann keiner mehr sagen, ach, das ist bloß was für religiöse Typen. Mir liegt das ganze Gerede von Gott völlig fern. Ich kann Gott nicht finden, der liegt mir einfach fern. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott so unendlich weit weg von dir ist, sondern dass du dich so weit von ihm entfernt hast. Ja, dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Von Menschen aus gesehen, da kann die Gottesferne unendlich sein. Von Gott aus gesehen ist die Entfernung ganz klein. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was der Paulus hier sagt. Er sagt, Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber. Aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, sich zu bekehren. Leute, keiner von uns muss ohne Gott sein. Keiner von uns muss als Atheist leben und sterben. Jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute von Gott nichts gewusst hast, dann macht er nichts. Dann fängst du eben heute an oder fängst wieder an. Im vorigen Jahrhundert gab es ein naturwissenschaftliches Genie, den Albert Einstein. Und der hat mal gesagt, die Atomkraft, die hat unser ganzes Denken verändert. Wir brauchen zum Überleben neues Denken. Und da war die ganze Welt begeistert. Oh, der Einstein, eine große These, neues Denken muss her. Na, dann haben die Menschen noch ein bisschen Krieg gespielt, noch ein paar Millionen umgebracht. Dann schrieb Gorbatschow sein Buch von der Perestroika. Und die Botschaft dieses Buches von Michael Gorbatschow war, die Welt braucht neues Denken. Wieder waren wir alle begeistert. Oh, der Gorbi, der hat's gepackt. Das ist es, genau. Ja, Leute, diese Botschaft von dem neuen Denken, die ist ja nichts Neues. Paulus, der Bote Gottes, hat vor 2000 Jahren diese Botschaft im Zentrum Europas verkündigt. Er hat einen anderen Begriff gebraucht. Er hat von Bekehrung gesprochen, von Umkehr. Im Griechischen steht da Sinnesänderung. Wenn man das ins Deutsche übersetzt, heißt das auf Deutsch gesagt neues Denken. Damals hat Paulus den großen Denkern Europas gesagt, Denken ist gut, aber Umdenken ist besser. Und er hat auch gesagt, wo wir das neue Denken herkriegen können, nämlich von Christus. Aber von dem wollten die Athener ja nichts wissen. Zu dem wollten die sich ja nicht bekehren. Und da haben sie Paulus eben ausgelacht. Heute ist uns das Lachen allmählich vergangen, weil wir sehen, wie die Welt, Gottes gute Schöpfung, immer mehr aus dem Leim geht und zerstört wird, wenn die Menschen nicht umdenken. Und nicht auf Gott hören. Also ohne Umdenken, kein Überleben. Der Satz, der steht in jeder x-beliebigen Tageszeitung auf jeder zweiten Seite. Ohne Bekehrung, kein ewiges Leben, das steht aller Nasen lang in der Bibel drin. Habt ihr das mitgekriegt, was der Paulus gesagt hat? Ich lese das nochmal vor. Er hat gesagt, Gott fordert alle Menschen überall auf, sich zu bekehren. Es ist eine Forderung, um die es hier geht. Und keine Einladung. Was heißt Bekehrung? Bekehrung heißt, es geht in deinem Leben nicht mehr nach deinem Kopf, sondern du richtest dich nach Jesus. In Texas, da erzählt man so eine Geschichte. Da war ein Mann, der ging jeden Abend sein Bier trinken. Und da hat er immer sein Pferd vor der Kneipe angebunden. Da hatten die vor der Kneipe solche Pfähle stehen. Und an dem Pfahl wurde das Pferd angebunden. Eines Tages kommt der Kneipenbesitzer die Straße runter und sieht, dass das Pferd von dem Mann nicht mehr vor seiner Kneipe angebunden ist, sondern vor der Kapelle. Und er sagt, hey Mister, was ist denn mit Ihnen los? Seit wann haben Sie denn Ihr Pferd hier drüben? Sagt er, ja, ich war gestern Abend in der Kapelle und habe mich bekehrt und seitdem habe ich die Pfähle gewechselt. Darum geht es heute Abend. Es geht jetzt um die Frage, bist du bereit, die Pfähle zu wechseln? Was sind denn die Pfähle, an die du dich bindest? Woran hältst du dich denn in deinem Leben fest? Deine Schönheit und dein Einkommen und deine Firma und deine Familie und deine Gesundheit, das geht doch alles irgendwann mal baden. Die Zähne fliegen raus, die Falten kommen. Auch bei der Schönheitskönigin ist eines Tages die Schönheit hin. Die sitzt eines Tages mit faltigem Gesäß und mit so einem Hahn, wie so ein Truthahn, mit so einem Hals auf der Parkbank und frisst Müsli. Und dein Geld, wo ist es hin, wenn die Wirtschaftskrise kommt? Und deine Gesundheit, wenn der Krebs kommt? Was sind denn die Pfähle, an denen du dein Leben festbindest? Sind das alles nur solche Dinge, die eines Tages nacheinander umfliegen? Ich schlage dir vor, dass du heute Abend die Pfähle wechselst. Und dich von diesen sinnlosen Dingen trennst. und dein Leben an diesem Pfahl hier bindest, das ist der Marterpfahl, an dem Jesus mal gestorben ist. Wenn du dich an den bindest, von dem es in der Bibel heißt, der war schon immer, der ist und der wird auch in Ewigkeit sein. Der überdauert alles. Wenn du dich an den bindest, da bist du am richtigen Pfahl gelandet. Und zu diesem Pfählewechsel, dazu möchte ich dich heute Abend auffordern. Und es gibt für keinen von euch später eine Entschuldigung, wenn ihr ohne Gott, ohne euch zu bekehren, weitermacht. Denn, und das ist das Vierte, was Paulus den Athenern sagt, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Du musst dich ja nochmal mit deinem Leben vor Gott verantworten. Das geht doch nicht immer alles so weiter, dass jeder macht, was er denkt, so wie es ihm selber einfällt. Ohne dass er nach dem Willen Gottes, ohne dass er nach den 10 Geboten fragt und lebt. In Gottes Fahrplan ist der Tag schon festgelegt, an dem unser Planet seine letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht. Und dann kommt Jesus wieder. Als Richter. Als Weltenrichter. Denn der ist ja nicht tot. Der ist ja auferstanden von den Toten. Er lebt ja. Und er wird auch uns alle vom Tod auferwecken. Egal, ob wir an den geglaubt haben oder nicht. Und die einen werden zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Verdammnis verurteilt. Denke nicht, dass du dich, wenn du ein ungläubiger Mensch bist, in aller Seelenruhe später mal in deine Grube legen kannst und deine ewige Ruhe hast. Das gibt heute Leute, die denken, sie können dem Gericht Gottes und der Auferstehung entfliehen, indem sie ihren Körper so im Weltraum verpusten lassen, wie der John Lennon zum Beispiel. Oder wie der Timothy Leary, der diese ganze Drogengeschichte eingefädelt hat und der das Sterben von tausenden jungen Menschen auf dem Gewissen hat. Solche Leute denken, sie können sich der Verantwortung vor Gott entziehen, wenn sie sich in den Weltraum pusten lassen, ihre sterblichen Überreste. Gott braucht bei der Auferstehung nicht dein komplettes Gerippe. Der Mensch ist in Gottes Gehirn gespeichert. Und wenn Jesus wiederkommt und die Gräber geöffnet werden und die letzte Posaune erklingt, da musst auch du aus deinem Grab raus. Da kannst du keine Verwesung vorschützen, sondern da heißt es, rausgetreten zum Appell und Antwort gegeben. Was hast du in deinem Leben gemacht? Hast du auf mein Wort gehört? Und so weiter. In dem Augenblick, als der Paulus von der Auferstehung redet, da ist aber die Geduld der Athener zu Ende. Da reicht es denen, die einen, die spotten höhnisch. Die anderen sagen höflich, ach Herr Paulus, hochinteressante Thesen, die Sie da haben, könnten wir vielleicht andermal nochmal drüber sprechen. Und einige bekehren sich. Ich nehme mal an, dass heute Abend hier in diesem Raum die gleichen drei Menschengruppen sind. Einige, die feixen und spotten, äußerlich oder innerlich, wenn ich so von der Auferstehung rede. Für euch steht ein Extrawort in der Bibel, das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Einige von euch winken lächelnd ab, jeden Abend hier Theos Bekehrungsplatte, naja, was soll's. Vielleicht später mal, jedenfalls heute Abend nicht. Das sind so die Typen, die kommen, so typisch Intellektuelle, die kommen dann hinterher zu uns, reden mit uns, sagen, oh, ist ja hochinteressant, was ihr hier für Abende macht. Müsst ihr noch, vielleicht noch mal länger sich drüber unterhalten? Können wir vielleicht morgen mal weiter drüber sprechen? Ja, was heißt morgen? Morgen kann eine Täuschung sein. Morgen machst du vielleicht in der Hölle auf. Die Uhr, die an deinem Handgelenk hängt, die sagt heute. Und der Puls, der hier drinnen schlägt, der sagt heute. Und das Spezialwort der Bibel für alle, die ihre Bekehrung aufschieben, das heißt heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, da verstockt eure Herzen nicht. Und einige von euch, die werden den entscheidenden Schritt tun und zu Jesus kommen. Die Pfähle wechseln, sich zu dem hier stellen. Und für die gibt es auch ein Spezialwort in der Bibel. Das heißt, das hat Jesus mal gesagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Das ist ganz egal, wer du bist und wo du herkommst und was du hinter dir hast und warum du heute hierher gekommen bist und wie du aussiehst und wie du dich fühlst, das spielt alles keine Rolle. Jesus sagt, wer zu mir kommt, da gibt es keine Bedingung. Wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Und zu welcher Gruppe du gehörst, das entscheidest jetzt du ganz allein. Jedem ist Gott jetzt gleich nah. Und jeder hat jetzt die gleiche Chance. Denn so steht hier am Schluss als letztes, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Das heißt also, glauben können kann jeder. Die Frage ist nur, ob du willst. Wir wollen doch auch alle in unserem Leben immer bestimmte Dinge, jeder von uns. Wir brauchen bestimmte Dinge, damit das Leben funktioniert. Wir brauchen unbestechliche Bürgermeister und unbestechliche Politiker. Wir brauchen Geld für die Kommunen. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Arbeitsplätze. Aber Leute, was wir am meisten brauchen, ist Jesus. Weil unsere Seelen ohne ihn verhungern, trotz 300 Sorten Brot in der Bundesrepublik Deutschland. Weil unsere Seelen ohne ihn verdursten, trotz Cola und Kulmbacher und Kölsch. Von irgendeiner Quelle muss doch jeder Mensch trinken. Ich frage dich, was sind denn die Lebensquellen, von denen du deine Lebenskräfte beziehst? Du kannst doch mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen, du kannst deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheiten schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des Atheismus schlucken, aber deine Seele wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da werden wir heute überschwemmt von allen möglichen Parolen, die sich uns als Heilsquellen anbieten. Jesus hat ja auch ein Angebot zu machen. Der sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Und damit meint Jesus, ich kann deinen Lebensdurst stillen. Und wenn du zu mir kommst, da ist die Suche zu Ende und die Sucht vorbei und die Sehnsucht erfüllt. Und dann bist du am Ziel. Dann bist du zu Hause, geborgen, im Frieden, zufrieden, hast eine ewige Heimat. Heute Abend kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Du brauchst bloß zu sagen, Jesus, nimm mir meine Schuld, gib mir das ewige Leben. Am Ende der Bibel, im letzten Satz, den Jesus sagt, da sagt Jesus, wer Durst hat, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus. Deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist, ob du willst.
Lieber Herr, hab Dank, dass du uns heute klar und deutlich gesagt hast, wo es lang geht. Und dass du uns aber dann nicht im Regen stehen lässt, sondern dass du uns alles anbietest, was du hast. Dass du sagst, ich hab euch lieb, ich will euch, ich hab euch gern. Kommt zu mir, kehrt um von den falschen Wegen. Danke, dass du dieses Wasser des Lebens, was wir jetzt gerade besungen haben, dass du das umsonst für uns hast, dass du selber das Lebenswasser bist, dass diese Quelle nie ausgeht, nie erlischt und dass wir immer wieder neu da schöpfen können und auftanken können. Danke, dass du uns nichts vormachst, dass du uns reinen Wein einschenkst, dass du klar und deutlich sagst, was ist. Und dass du uns heute Abend einlädst, zu dir zu kommen. Und ich bitte dich für jeden, für jede, die das heute Abend erkannt haben und die gesagt haben, ja, ich bin gemeint, Gott will mich, dass sie nicht länger zögern und nicht länger hinausschieben, sondern dass sie zu dir kommen und dass sie sich in deine Arme werfen. Bitte segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
Weil wir heute von Griechenland geredet haben, da will ich euch jetzt noch mal eine kleine Geschichte erzählen aus Griechenland. Die steht nicht in der Bibel. Also da war ein griechischer König, der hat, wie das Könige so tun, gerne Feten gefeiert auf seinem Schloss. Eines Abends läuft wieder eine Fete und da kommen Boten mit einem Brief und übergeben den Brief an die Diener des Königs und sagen, bringt dem König den Brief und sagt ihm dazu, er soll den Brief sofort öffnen und lesen. Die bringen den Brief zum König. Uns ist gesagt worden, du sollst den Brief sofort öffnen und lesen. Und dann nimmt der König den Brief und sagt, ach was, für andere Sachen. Es ist morgen noch Zeit, heute Nacht wird gefeiert. Und er steckt den Brief in seine Toga, also in sein Gewand. Die Fete läuft. Und am nächsten Morgen findet man diesen König ermordet, in seinem Bett liegen. Und da wird auch dieser Brief gefunden und geöffnet. Und da stellt sich heraus, da waren Freunde, die hatten erfahren, dass jemand den König ermorden wollte. Und die haben ihren Freund gewarnt und haben gesagt, rette dein Leben, die wollen dich töten. Aber der hat die Botschaft ja nicht gelesen. Dem waren da die Trinksprüche lieber als die Sprüche, die die Freunde ihm gegeben haben. Ihr habt es ja gut. Ihr habt ein paar gute Freunde, zum Beispiel uns drei. Wir kommen hierher und wir sagen euch, es hat keinen Sinn, ein Leben ohne Gott zu führen. Es wird nichts. Du wirst dabei nicht froh, du findest keinen Frieden. Mach es so schnell wie möglich, dass du dein Leben dem lebendigen Gott anvertraust. Und jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Und ich rate dir, dass du nicht gleich wieder in Gedanken jetzt, heute Abend, da ist noch eine Fernsehsendung, nachher rennst du wieder gleich hin, um wieder das Ding anzumachen. Bleib doch mal in Ruhe sitzen. Denk doch mal über dein Leben nach. Such dir einen Gesprächspartner. Sprich mit jemandem über dein Leben. Wir haben Zeit für dich. Wenn es Leute unter euch gibt, die sagen, ja, ist das für mich alles klar, ich brauche mich jetzt gar nicht mehr lange unterhalten. Ich weiß jetzt, ich will den Schritt gehen. Gut, dann will ich dir sagen, wie tut man das? Wie wird man Christ? Wie kriegt man Kontakt mit Jesus? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Du musst es ihm sagen, das ist schon alles. Nur du alleine kannst es ihm ja sagen, das kann ja niemand für dich tun. Du musst Jesus sagen, ich will mit dir leben. Und das kannst du dort machen, wo du jetzt sitzt, auf deinem Stuhl, in deinem Herzen. Kein Mensch um dich herum braucht mitkriegen, dass du mit Jesus redest, aber er kriegt es mit. Und du kannst sagen, Jesus, hab heute was gehört, hier, Wasser des Lebens, ewiges Leben, gefällt mir. Das suche ich, das will ich, gib's mir. So, das könnte doch deine Bekehrung sein. Vielleicht gehst du mal heute Abend nach Hause still. Wie gesagt, keinen Fernseher anmachen. Setz dich mal in deinem Zimmer hin oder kniest dich mal vor dein Bett. Breitest mal so dein Leben vor Jesus aus. Sagst, guck mal, das habe ich in 26 Jahren zusammengelebt. Und das stinkt mich an, das gefällt mir nicht mehr. Und ich habe heute was gehört von dem Pfarrer von einem neuen Leben. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber das hängt mit dir zusammen. Du gibst das. Und deswegen bitte ich dich, gib's mir. Na, so ungefähr kannst du doch mit Jesus reden. Wenn du sagst, nee, ich weiß nicht, wie ich rede, ich habe noch nie gebetet. Na gut, bleibst du hier, sprichst du einen unserer Mitarbeiter an. Wir helfen dir gerne dabei. Und du kannst doch gleich beim nächsten Lied, was die beiden singen, stehst du auf von deinem Platz und kommst hier vor. Das sind ein paar Schritte. Die sind nicht leicht, aber die führen ins Leben. Kommst hier vor und stellst dich hier mit dem Gesicht zum Kreuz hier hin. Und ich warte da unten auf dich. Und wenn du hier vorgekommen bist und vor dem Kreuz stehst, da beten wir zusammen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier vorne stehen bleibe. Das geht ja nicht darum, dass du zu mir kommst oder nach vorne kommst oder zu irgendeiner Gemeinde hier kommst. Das geht darum, dass du zu Jesus kommst. Und wenn du hier stehst, da wirst du auch nicht alleine stehen. Das haben wir so besprochen. Da stellen sich Mitarbeiter neben dich. Da reden wir Jesus an. Ich spreche dir ein Gebet vor mit ein paar ganz kurzen Sätzen. Das Gebet steht übrigens in dem Liedheft hinten auf der letzten Seite. Kann man sich ja mal angucken, ob du das beten könntest und möchtest. Und dann beten wir zusammen. Und das ist der erste entscheidende Schritt. Und dann kommt gleich der nächste Schritt. Da kommen Mitarbeiter, die sich mit dir unterhalten wollen, damit es weitergeht. So kannst du es machen. Und das Lied ist lang genug, dass jeder von überall her hier vorkommen kann. Und nun will ich zum Schluss euch noch eins sagen, das habe ich vorhin in der Predigt schon gesagt, das will ich aber noch mal wiederholen. Da sagt ja der Paulus, Gott fordert alle Menschen überall auf, sich zu bekehren. Ich stehe heute Abend nicht vor euch als ein Bittsteller, der euch darum bittet, dass ihr vielleicht so gut seid, euch bekehrt. Sondern ich stehe heute Abend vor euch als ein beauftragter Bote Gottes, der euch eine Forderung, eine Aufforderung, eine Herausforderung zu überbringen hat. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, die dir in deinem ganzen Leben begegnen kann. Dass einer, den sie mal gekreuzigt haben, auferstanden ist und sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Es ist eine Forderung, die ich dir überbringe. Und so heißt es auch in dem Lied, Herr, du forderst mich heraus. Da Das singen die, und wenn du willst, kannst du jetzt kommen.